I understand you arrived here on Yorick Bannison's back.
New King of the Bears. I believe you preferred the old one. But you should be happy now you're free.
How does a little girl acquire the King of the Panzerbjorn as a guardian?
It's been quite a journey to get here.
That's not an answer. And I don't remember inviting you.
You don't want me here?
Left you where you were safe, Lyra. At Jordan College. Whatever you've brought me, I hope it was worth it. Now, what is it?
I'll tell you. If you tell me why you... why you lied to me about being my father. I would have been so proud.
Why would you have been proud?
Because you're Lord Asriel. And you're my father.
Your mother, she... do you know who your mother is?
Your choice in women is almost as bad as your choice in bears.
I don't think we should continue this conversation.
Why not?
Because it is getting sentimental.
Sentimental?
And because I wouldn't like to. Are you crying? It's unnecessary. Lyra Balakwa, you are stronger than that.
It's Silvertongue now.
You don't want my name.
Silvertongue feels like my name. It was given to me by someone who actually loves me, which is better than I can say for you.
I'm not like you. Would never have chosen to leave Jordan.
I know.
But now here we both are. Halfway around the world. And I'm here because of you. And you're here because of me. Because we changed each other's lives. I like the fact you changed my life.
Can't promise I won't stop changing it.
So what you got?
What?
To say, why are you in the bathroom?
Oh. I just got spooked.
By what?
By your father. What's he doing here? He looked at you really angrily. And then he saw me. And he calmed down immediately. He looked at me like he was a wolf or something.
My father.
Can we call him your father now?
He knows I know.
Didn't go so well?
Not really.
You know what I think? Parents are more trouble than they're worth. That's why I never bothered getting to know mine.
Sensible.
You know, I always liked it. That we were the same. Orphans. So if you want, we can pretend we are.
Kompott Nummer 782, Trump-Virus. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 782. Kompott, den ich am heutigen, jetzt ein bisschen hat es geregnet, 9. Oktober 2020, Tag 283, KW 41 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der 8. Folge der ersten Staffel von His Dark Materials, Lyra und Ezreal, change each other's life. Roger got spooked. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, wo die zweite Staffel demnächst mal irgendwann aus dem Gebüsch gehüpft kommen könnte, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte, einem Teil, wo ich technische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte. Was davon ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte an Politikmeldungen für diese Woche, nur echt mit Meldungen von und zur Regierung, von und zur Wirtschaft und Corona. 11 Grad, Passing Clownsiege, Cool Greetings. Die 11 Grad kommen Level wie 10. Wind macht 11 km/h aus dem Saas wäscht. Wir haben keine Visibility von 16,1 Kilometern. Nein, ich weiß gar nicht, wie ich auf die abwegige Idee komme. Aber ja, ein kleines Regengebiet kommt hier noch demnächst nochmal an. Oder bei Weser Pro ist es Stand 6 Uhr, 11 Grad mit Cloudy mit Rain von 0,6 mm pro Stunde. Feel Slaked 12, Taupunkt 11, Humidität 98%, Druck 10,15 oder vom Gerät gemessen 10,10 ist konstant. Der Wind macht jetzt irgendwas zwischen 9 und 24 km/h. Spurweise wie hin würde ich tippen, aber hey. So, und dann kommen wir da mal bei der bescheuerten Regierung an. Die bescheuerte Regierung geht damit los, dass Heil Office Homie-Offize, Heil, Klammer auf, Silpede, für Mindestanspruch auf 24 Tage Heimarbeit pro Jahr. Es war Heilbertus Hu, der Bundesminister für Sklaverei, ist jetzt auf die Idee gekommen, ja, also man müsse ja einen Homeoffice-Anspruch, mit der Idee ist er ja jetzt nicht neu, sondern die Idee hat er ja schon von einer ganzen Weile, und zwar irgendwie 24 Tage im Jahr. Zwei Fragen drängen sich mir auf. Erstens, wo kommt die Zahl 24 her? So, 24 Tage, das ist ja nicht mal ein Monat. Zweitens, wenn Sie dann schon so konkret sind, Ihnen ist aufgefallen, dass es Berufe gibt, die sich nur sehr schwer von woanders als dem Arbeitsplatz, der gegebenenfalls auch mobil sein kann, zu arbeiten. Soweit wie, doofe Idee, Müllabfuhr funktioniert so schlecht von zu Hause. Sowas wie Flugzeuge fliegen funktioniert auch eher schlecht von zu Hause. Busfahren funktioniert auch nicht so richtig gut von zu Hause. Na, also es gibt da schon eine Reihe Dinge, die funktionieren so nicht. Aber ja, also den gucke ich mal an und sage so, hä? Das ist also 24 Tage ist eine sehr spezifische Forderung, die sich mir nicht erschließt, wo die herkommt. Aber hey. So, dann Pflegenanteil. Sparen will Eigenanteil für stationäre Pflege begrenzen. Die Kosten für Pflegebedürftige steigen immer weiter, bla bla. Der will den Eigenanteil für stationäre Pflege im Zuge der geplanten Pflegereform begrenzen. Sein Vorschlag sei, dass HEIM-Bewohner für die stationäre Pflege künftig für längstens 36 Monate maximal 700 Euro pro Monat zahlen. Das wären maximal 25.200 Euro. Was ja auch ein Betrag ist, den man jetzt nicht gerade irgendwo neben sich liegen hat. Im Regelfall. Aber zwar bleibt die Pflegeversicherung auch dann eine Teilkaskoversicherung, aber der Eigenanteil wird berechenbar. Spahn begründet die geplante Deckelung mit den steigenden Kosten. Seit 2017 sei der monatliche Eigenanteil für die stationäre Pflege um durchschnittlich 238 Euro gestiegen. Dies werde für immer mehr Familien zum Problem. Nein, ach, da herrscht ein Problem, ich. Wenn man nicht zu Vorpflegezeiten gigantische Summen Geld angesammelt hat und dann in die Pflegebedürftigkeit gerät und sich dann irgendwo pflegen lassen muss, weil die Familie vielleicht auch gerade nicht die Möglichkeiten hat, aus welchen Gründen auch immer, auf die Idee hätte man auch irgendwie jetzt schon von einer geraumen Weile gekommen sein können. Aber schön, dass auch dem Herrn spannungslos mal Dinge auffallen. So, dann gab es den Rechtsleukhofer von Dienstag. Lagebericht. See, hörst du, kein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden. Und zwar hat in Berlin der Bundesinnenterrorist einen Lagebericht zu Rechtsextremismus bei Polizei und Geheimdiensten vorgestellt und gesagt, jeder erwiesene Fall sei eine Schande. Gleichwohl machte Seehörster deutlich, dass es sehr wenige erwiesene Fälle gebe. Mehr als 99% der Mitarbeiter stünden auf dem Boden des Grundgesetzes. Das wiederum ist eine Behauptung, die er so nicht tätigen kann. Die korrekte Behauptung ist, bei mehr als 99% der Mitarbeiter sei keine erwiesene rechtsextremistische Tätigkeit erwiesen. Verdächtigungen auf rechtsextremistische Tätigkeiten ignoriert er schon. Die Tatsache, dass wir sowieso nicht genau hingucken, ignoriert er auch. So, also das ist eine Behauptung. Na, das ist eben wie, wenn man irgendwo langläuft und man sieht ein weißes Schaf, kann man sagen, alle Schafe sind weiß. Oder man macht den Physiker und sagt, alle Schafe, die wir gesehen haben, sind weiß. Oder man macht den Mathematiker und sagt, die Seite der Schafe, die wir gesehen haben, ist weiß. So, na, also schlicht und ergreifend. Das gucke ich mir an und sage so, ja, man könnte ja auch mal eine organisierte Studie machen, um mal rauszufinden, um mal organisiert überhaupt in Erfahrung bringen zu wollen, ob denn jetzt aus der Verurteilungsstatistik irgendwo schon eine statistisch relevante Grundgesamtheit rauspopelbar ist. Dafür müsste man allerdings erstmal eine statistische Überprüfung schaffen. Und dagegen wehrt sich ein gewisser Hörster Seehörster. So, wer doch nichts zu verbergen habe, habe doch schließlich auch nichts zu verbergen, nicht wahr, Herr Seehörster? Na, also ist schwer unklar, warum der sich da so wehrt. Aber hey. Ja, man kann jetzt natürlich leugnen, dass Rechtsterroristen in Polizeien und Spionagediensten gibt. Man könnte aber auch einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass wir jetzt also schon bei bummelig 1% der Mitarbeiter wissen, erwiesenermaßen, dass sie Rechtsterroristen waren. Beim Rest haben wir nur nicht hingeguckt. Da wissen wir also gar nichts über deren Zustand. Es könnte sein, dass die auch alle Rechtsterroristen sind und sich einfach nur ein bisschen besser tarnen. Oder es könnte sein, dass Seehörster recht hat und die haben überhaupt keine. Dann ist aber die Frage, warum tun die dann nichts? Warum fallen Rechtsterroristen vor allen Dingen dadurch auf, dass Bevölkerung auf die aufmerksam macht? Na? Die few bad apples kann man ja als Argumentation bringen. Ich wirf dann aber die Frage auf, warum denn die gar nicht so baden Apples da nicht darauf hinweisen, dass ja übrigens zwischen ihnen da ein paar bad apples rumliegen. Na, also, der Scheuer sagen. Meldung von Dienstag von Teufel. Der Scheuer, Andi, hat übrigens nicht nur die Maut verkackt. Sea-Watch hat gerade vor Gericht seine unilateralen Änderungen am Schiffssicherheitsgesetz kassiert, mit dem er Flüchtlingsretter wie die Sea-Watch am Auslaufen gehindert hat. Na, war jetzt auch keine große Meldung diese Woche. So, der Bescheuerte hat einfach mal an Gesetzen rumgeschnitzt, was im Wesentlichen dafür sorgte, dass Flüchtlingsrettungsschiffe nicht mehr auslaufen durften. Weil die würden ja nicht irgendwelchen Sicherheitsanforderungen entsprechen. So, diese Änderungen hat jetzt ein Gericht kassiert. Das wiederum wäre an sich auch eine Meldung, die man mal ein bisschen höher hängen könnte. Ein bisschen mehr zur Kenntnis nehmen könnte. Ich meine, wenn ich hier als einzige Quelle Teufel rumliegen habe, dann haben die Nachrichten mich da schwer enttäuscht. Schlicht und ergreifend. Wann bis wann darf man denn hier nicht parken? 14. bis 15.10. Okay. So, dann gab es das Blockkanzleramt. Und zwar hat das Kanzleramt den Anspruch auf Homeoffice blockiert. Was ist denn so die Frage auf so einen Moment? Das Kanzleramt blockiert einen Gesetzentwurf der Süppede. Das Bundeskanzleramt sieht einen entsprechenden Entwurf von Bundessklavenminister Hilbertus Hu als nicht geeignet für die weitere Abstimmung zwischen den Bundesministerien. Und zwar ist der Witz, die Argumentation ist inzwischen dann auch mal bestätigt worden, ja, das Kanzleramt, das blockiert er tatsächlich. Und zwar blockiert das Kanzleramt mit der Begründung, ja, aber das steht ja so nicht im Koalitionsvertrag. Da sage ich, das ist eine gar lustige Argumentation. Das steht so nicht im Koalitionsvertrag. Ich hätte mir jetzt eingebildet, auch ein Wir retten Lufthansa vor der Pleite wegen Corona stand so nicht im Koalitionsvertrag. Das wiederum haben sie aber, ohne da lange drüber nachzudenken, einfach mal gemacht. Komisch das. Na, also die Argumentation, das steht so nicht im Koalitionsvertrag, ist eine ziemlich bescheuerte solche. So, davon ganz abgesehen, dass die 24 Tage halt immer noch keinen Sinn machen. Also, Hilbertus Hu, erklär doch mal, wo die 24 Tage herkommen. Vielleicht gibt es ja einen echt guten Grund für und ich sehe den einfach nur nicht. Da dürfte ich dann erwidern, ja, ich hab's ja auch am Auge. Na, also der. Das steht so nicht im Koalitionsvertrag. Das ist eine wirklich, wirklich lustige Argumentation. Also so richtig. Haha, lustig. So. Dann Wahlrundwirk. Stellt sich raus, es gibt ein Bundestagsgutachten, das bescheinigt dem Wahlrechtsreformchen, was gestern übrigens beschlossen wurde, wenig Wirkung. Weil, wenn man das jetzt anwenden würde, hätte das 2017 wäre eine Absenkung der Gesamtsitze auf bis zu 682 Abgeordnete möglich gewesen, heißt es in der Ausarbeitung. Die Regelung hätte also eine Ersparnis von bis zu 27 Abgeordneten gebracht. Immer noch viel mehr als eigentlich gewollt oder anders ausgedrückt, so richtig dolle wirksam ist der Quark nicht. Vor allen Dingen, wo der Quark im Wesentlichen heißt, die Union darf ihre Überhangmandate behalten. So, wer jetzt Interesse hatte, noch gleich die Sirpede der Union ihre Überhangmandate zu bestätigen. Und in Recht, den klärt er mal irgendwann einen Arbeitskreis, also nicht. Na? Oh, jetzt wäre es übrigens auch zu dunkel, um hier die Steine zu sehen. Mal ganz davon abgesehen, dass die Steine auch wirklich nicht mehr organisiert hier rumliegen. Quelle letztes Wochenende. Aber ja. Also, ja, ich meine, ein Wahlrecht, was noch aus einer Zeit designmäßig stammt, als es halt zwei große und eine oder zwei kleine Parteien, dann irgendwann drei kleine Parteien, dann irgendwann vier kleine Parteien gab, ist halt nicht geeignet. Na, also, weil es gibt halt mehr Parteien inzwischen im Bundestag. Und das wird sich jetzt auch nicht kurzfristig wieder ändern. So, von daher können wir ja einfach mal gucken, okay, wie gehen wir denn wahlrechtsmäßig damit um, dass es eben nicht zwei große und eine oder zwei kleine Parteien gibt und sich Regierungen also immer aus einer großen und der einen kleinen Partei bilden müssen, sondern dass da vielleicht dann doch auch irgendwie so ein paar mehr Häufchen existieren und dass das Wahlrecht halt ungerecht ist, wenn man eben die Überhangmandate so gar nicht ausgleicht. Na, aber hey. Klim-EU hätten wir dann noch. Klimaschmutz. Europaparlament legt sich auf CO2-Reduktionsziel von 60% fest bis 2050. Hintergrund ist das politische Versprechen, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen. Das Parlament will erreichen, dass dieses Ziel rechtlich bindend wird und konkrete Zwischenschritte festgeschrieben werden. Zentrale Forderung ist, dass die Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Jahr 1990 bis 2030 um 60% zu senken. So. Na, ich meine, es ist erstmal nur ein politisches Ziel, aber es ist zumindest mal ein politisches Ziel. So, ne, die sich selbst als Klimakanzlerin bezeichnende Person im Amte des Bundeskanzlers tut ja fürs Klima schon seit ganz vielen Jahren genau gar nichts mehr. Behauptungen, sie hätte mal irgendwann was fürs Klima getan, mögen der Wahrheit auch entsprechen, lassen sich aber schlecht prüfen. Ne, insofern, ja. So, CO Plus. Der Bundestag hat dann beschlossen, die CO2-Abgabe Benzin und Heizöl 2021 teurer. Der Bundestag beschloss, wegen des Klimaschutzes eine Abgabe auf den Treibhausgasausstoß der Brennstoffe von 25 Euro pro Tonne CO2. Diese wirkt wie eine Steuer und soll in Stufen bis 2025 zunächst auf 55 Euro klettern. Ja, nachdem hatten wir ja vor etwas mehr als einem Jahr die Aussage, alles unter 180 Euro ist zu wenig, ist also ein Ziel von 55 ganz massiv zu wenig. Das ist noch nicht mal mehr ein Einstieg in eine CO2-Besteuerung, sondern das ist so ein, ja, also pro forma steht da was, aber wir können unmöglich jetzt schon die Steuerungswirkung einer Steuer erzielen, weil da müssten wir ja steuern mit einer Steuer. Und also die Steuer heißt ja nur Steuer, aber damit kann man doch nicht steuern. Na, also schlicht oder greifend so, ja, wenn es ihr nicht wollt, wenn es ihr nicht regeln wollt, nicht steuern wollt mit einer Steuer, könnt ihr das auch einfach sagen. So, ihr möchtet also nicht regieren. Ihr seid also eine Nichtregierungsorganisation, ja? Ja, wenn ihr eine Nichtregierungsorganisation sein wollt, warum lasst ihr dann nicht Leute an die Regierung, die auch tatsächlich Regierungshandeln begehen möchte? Na? So, kommen wir dann bei der Wirtschaft an. MWST Unhilf. Stellt sich raus, die Mehrwertsteuersenkung entlastet Kunden kaum. Und zwar sagt das der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Viele Unternehmen hätten die Senkung nicht an die Verbraucher weitergegeben. Das mussten sie aber auch nicht, weil die Bundesregierung kein Unternehmen zur Weitergabe verpflichten konnte. Darauf folgt ein relativ überschaubarer Kaufanreiz. So, ne, also ja, die Mehrwertsteuersenkung, na, das große Problem an, wir wollen mal eben an der Mehrwertsteuer schrauben, ist, es ist eine Steuer, die nur dann bei den Endkunden ankommt, wenn alle Händler auf dem Weg zum Endkunden die Senkung weitergeben. Wenn jetzt der Endkundenladen zum Beispiel sich weigert, die Preise zu senken, dann kann der Endkunde da genau gar nichts tun, außer bei dem Laden dann nicht mehr einkaufen. So. Na, auf der anderen Seite hat die Mehrwertsteuer halt den relativ hohen Vorteil, dass es eben eine Steuer ist, die wirklich jeder bezahlt, der Dinge kauft. Also jeder bezahlt. selbst wenn man zu wenig Einkommen hat, um eine ernsthafte Einkommenssteuer zu bezahlen oder überhaupt eine Einkommenssteuer zu bezahlen, bezahlt man Mehrschwertsteuer. Jeder bezahlt Mehrschwertsteuer. Auch ein minderjähriges Kind, was nur ab und zu mal ein bisschen Süßigkeiten kauft, bezahlt Mehrschwertsteuer. Na gut, wenn die Mehrwertsteuersenkung nicht weitergegeben wird. Ja. Aber so ein Enforcement hätte man ja erst irgendwo unterbringen müssen, dann hätte man ja kontrollieren müssen. Ach, das wäre so kompliziert gewesen. Lohnt ja gar nicht so. Und dadurch hast du jetzt eine Steuersenkung, die nicht sauber überall ankommt. Ja. Befrist. 61% der Befristungen erfolgen ohne Sachgrund. Ist von Dienstag im Bundestag. Rund 2,9 Millionen Beschäftigte in Deutschland sind im Jahr 2019 befristet beschäftigt gewesen. Schreibt die Bundesregierung der Hinweis auf Daten des Mikrozenses und des IAB-Betriebspanels in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke. Rund 425.000 befristet Beschäftigte wurde im Nachhinein ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis übernommen. Der Anteil der Befristungen ohne Sachgrund in allen Befristungen habe laut IAB-Betriebspanel bei rund 61% gelegen. 557.000 der befristet Beschäftigten hätten laut Befragung des Mikrozensus keine Dauerbeschäftigung gefunden. Knapp 140.000 hätten dies auch nicht angestrebt. So, also 61% der Befristungen waren grundlos. So, ich hinterlege jetzt eine Forderung einer Partei, die mal behauptete, irgendwas mit sozial und demokratisch zu tun haben zu wollen, nach einer Abschaffung der sachgrundlosen Befristung. Mit ein bisschen Zahlenmaterial. Wenn offensichtlich eine 61% der Befristungen gar keinen Grund nennen. Ja, und also, Grund kann ja schon sowas sein wie Ja-Übernahme nach Ausbeutung. Spoiler, das war bei mir die Begründung. So. Naja, das ist formal ein Grund. It is 6:45. So, das ist nicht ein ausreichender Grund. Auf die Idee könnte man kommen.
Du bist doch schon wieder gesperrt. Wieso bist du gesperrt? Du hast noch nicht mal einen Handschuh.
Däh. Aber ja. So, dann Krisewinner. Ultrareiche trotz Krise reicher geworden. So, na, also das zu. Ja, aber jetzt sind ja alle in der Krise. Nö. Die, die so scheiße viel Geld haben, dass sie gar nicht wissen, wohin damit, werden immer reicher. Trotz Krise. So, wo kommt das denn her? Da müsste man jetzt wieder in einen wirtschaftlichen Bohrer auspacken und müsste hinterher bohren, um herauszufinden, so, wo kommt denn das eigentlich her? Na, also ich meine, Geld vermehrt sich ja auch nicht. Na, ich meine, pack dir mal einen 10-Euro-Schein irgendwo hin. Lass ihn dann eine Weile liegen. Du hast da nicht plötzlich irgendwann einen 20-Euro-Schein oder zwei 10-Euro-Scheine oder sonst irgendwas. Sondern der 10-Euro-Schein, da tut sich nichts dran. So, dasselbe würde übrigens auf einem Konto passieren. Geld vermehrt sich nicht. Tut es nicht. Na, das sind Menschen, die Dinge tun, aus denen ein Mehrwert entsteht. So, von daher, die Ultrareichen haben sich also mal wieder bereichert. Im Zweifelsfall an denen, die nicht ultrareich sind. Völlig unterraschend. So, ne? Also die Krisengewinner sind die, die sowieso schon scheiße viel haben. Mehr haben, als sie eigentlich jemals ausgeben können. So, am Mittwoch gab es dann Razzien beim DIFP. Verdacht der schweren Steuerhinterziehung. Was? Nein, der DFB würde doch niemals Steuern hinterziehen. Auf gar keinen Fall. Na, ey. Da könnte man dann auch, wenn das nächste Mal irgendwo ein olympisches Gehampelkomitee irgendwo rumhampelt, könnte man bei denen auch mal intensiv gucken, wo bei denen eigentlich das Geld hin versackt. Es würde mich nicht wundern, wenn die ebenfalls massiv Steuern hinterziehen würden. Na, aber also damit konnte er nun wirklich niemand rechnen. So, Zeit für die Pause-Taste. So, wenn jetzt übrigens, wenn ich gerade dran denke, oh, wie in Jahr der 275er, der ist tatsächlich ein Loch in der Straße, haben sie da reingebaut. Und da darf wirklich niemand langfahren. Der wäre aber ein signifikant kleineres Problem als der 24er, der halt eine ganz massive Umleitung fährt. Und übrigens hier das Haus, wo früher mal der Friseur drin gewesen ist, da haben sie mal wieder per Hand irgendwie weiter Sachen abgerissen von. So, anstatt dass sie mal irgendwie, wie bei dem Wohnhaus auf der anderen Straßenseite, da mal organisiert mit einem Abriss-Dings ankommen, zwei Tage brauchen, ist vom Haus nichts mehr übrig. Aber hey. So, kommen wir dann jedenfalls in der Corona-Ecke an. Da gibt es erstmal die Pflegespannung, und zwar Meldung von Samstag. Spahn plant massenhaft Corona-Tests in Pflegeheimen. Oh, übrigens, San Luis 647. Darf ich noch ausrichten, fällt mir gerade ein. Also Spahn plant massenhaft Corona-Tests in Pflegeheimen. Das ist eine gar lustige Idee. Kann man machen. Auf der anderen Seite haben wir sowieso schon wieder massiv steigende Infektionszahlen, wo schwer unklar ist, wo die jetzt eigentlich herkommen. So, gut, da sind wir nicht die Einzigen, die massiv steigende Infektionszahlen haben. Das ist irgendwie, da gibt es noch ganz andere Länder, die auch ganz massiv steigende Infektionszahlen haben, dummerweise von einem viel höheren Niveau. Aber ja, also schön geht nochmal anders. Aber hey. So, dann Britcell. Genau, eben Softwareproblem, da kann man nichts machen, schreibt der Teufel. In Großbritannien sind angeblich 16.000 Covid-Fälle unter den Tisch gefallen, weil festhaltend der Excel-Spreadsheet voll war. Moment. Die haben irgendwelche positiven Testergebnisse nur in Ekel-Shit festgehalten und erst als das Ekel-Shit voll war, haben sie die in der offiziellen Statistik versteckt. Wo es dann hieß, so, ja, übrigens nicht wundern, die Fallzahlen sind jetzt für zurückliegende Tage massiv erhöht worden. Weil es hätte da ein Ekel-Shit gegeben. So, brauche ich dann, ist bei der Beleuchtungssituation jetzt gerade schwer zu erkennen. Aber ja, also sie bauen hier die ganze Zeit weiter. Sie haben sogar am 3. Oktober hier rumgebaut. Hier vorne sind die immer noch mit den Säulen befasst. Haben noch nicht angefangen, irgendwas an Wänden hinzustellen. Weil irgendwas an Wänden müssen sie auch hinstellen. Sie können ja nicht ein ganzes Erdgeschoss nur auf Säulen basieren. Schon gar nicht, wenn da ein ganzes Wohnhaus oben drüber kommt. Aber ja. Also wenn sich hier irgendwas signifikant entwickeln würde hier vorne, dann verstecken sie das auf jeden Fall gut. Und jetzt nieselt es. So, also ja, die Briten haben da tatsächlich als Ausrede, dass sie irgendwo Daten in Excel gesammelt haben. Und es ist wohl nicht die Zeilen, sondern die Spaltenanzahl voll gewesen. Hä? Wer ist denn auf die Idee gekommen, die Fälle in Spalten nebeneinander zu parken? Was ist denn das für eine bescheuerte Idee? Wenn du die untereinander parkst und vielleicht auch nicht als Excel-Datei, sondern sagen war als CSV-Datei, kannst du das alles viel einfacher machen. Aber hey. So, übrigens die Kräne leuchten jetzt noch nicht. Da hinten leuchtet nur die grüne Nachtbeleuchtung. So, aber wo man tatsächlich ein bisschen was an Bewegung jetzt sehen kann, ist hier beim früheren Aldi. Hier hinten an der Ecke, da tun sie tatsächlich irgendwie was. Auch wenn mir immer noch nicht so richtig klar ist, was das eigentlich werden soll. Also ja, hier haben sie jetzt irgendwie einen Außenring betoniert. Da auch so ein bisschen Stahl reingebastelt. Aber ja, also mir ist nicht so richtig klar. Also ein klassisches Fundament, so frei nach dem Motto, unten Stahlarmierung drunter legen. Noch irgendwie eine Folie, damit es nicht durchsapscht. Und dann da Beton reinkippen ist es nicht. Also, ja. Ist mir schwer unklar, was sie hier eigentlich treiben. Aber gut. So, also ja, die Briten und ihr Excel. Sperlin. Weitere Alltagsbeschränkungen in Berlin wegen Corona-Zahlen. Sperrstunde für Restaurants. Das ist eine Meldung aus der Nacht zum Mittwoch gewesen. So, weil in Berlin sind die Fallzahlen halt immer weiter absurd gestiegen. Ich meine, die haben dann auch die 50 100.000 dann schon gerissen. In Hamburg reisen wir seit gestern die 35 100.000. Und sollte das bis nach dem Wochenende anhalten, drohen dann auch noch weitere Einschränkungen. So irgendwie Maskenpflicht in der Gastronomie. Es gab keine Maskenpflicht in der Gastronomie. Ich bin eigentlich immer mit Maske in die Gastronomie. Also DB, das einzige Stück Gastronomie, wo ich reingehe. Und ich wüsste auch nicht, warum ich die hätte absetzen sollen. Aber hey. So. Dann Bremen über. Genau, Bremen überschreitet Corona-Inzidenzwert von 50. Ist dann eine Meldung von Mittwochnachmittag. Und dann am Donnerstag gab es die tatsächlich überraschende Überraschung. Da ist von Mittwoch irgendwas 2000 irgendwas Fälle pro Tag. Mal eben 4058 Fälle in den vergangenen 24 Stunden vermeldet worden vom RKI. Also mir fehlt auch irgendwo eine Erklärung, wo auf einmal 1000 dazu gekommen sind an einem Tag. Ja gut, das sind die Neufälle jeweils, von daher, die sind ja nicht dazugekommen, sondern es sind 4058 neue positive Infektionstests. Hä? Aber ja, die Zahl für heute habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Es würde mich aber nicht überraschen, wenn die auch ähnlich hoch ist. So, von daher, ja, also was ich letzte Woche schon angedeutet hatte auf Arbeit, da Stufe 2 ist, muss keiner mehr ins Büro. Gilt seit Montag. Am Montag hatten sie, beziehungsweise am Freitag hatten sie das noch erlassen, so frei nach dem Motto, ja, wir machen das hier erstmal vorläufig, weil wir haben eigentlich nur 2 Tage. So habe ich gesagt, okay. Aber dann kam der Samstag vorbei und hatte auch nochmal wieder irgendwas jenseits 2500. Und damit war klar, okay, also jetzt, also noch höher braucht er jetzt gar nicht requestieren, da reicht. So, das heißt mindestens 2 Wochen lang. Beziehungsweise jetzt das Rückkehrkriterium ist 2 Wochen unter 2500. Jeden einzelnen Tag. Ja, also im Moment sieht es noch nicht aus, als wären wir in einer Richtung der 2500 überhaupt wieder erreichbar wären. Aber hey. So. Was sagt denn hier die Uhr? 26 Minuten, sagt die Uhr. Auf der anderen Seite sind wir aber kurz vor 7. Ja, also Erkenntnis aus dieser Woche ist irgendwie, die Bundesregierung ist sich mit der Bundesregierung nicht so richtig einig darüber, was sie jetzt eigentlich will. Irgendwie hier der Heilbertus Hu will ein Recht auf Heimarbeit mit seinen obskuren 24 Tagen im Jahr. Hä? Also ich meine, man könnte ein grundsätzliches Recht auf Heimarbeit verlangen, da wo es möglich ist. Und nicht irgendwo eine Anzahl Tage noch mit vorgeben, weil durch die Vorgabe der Anzahl Tage führt das jetzt zu dem lustigen Effekt, dass mir nicht klar ist, was er eigentlich damit erreichen will. So, ne? Also entweder ich kann von zu Hause arbeiten, dann kann ich das aber auch eine ganze Weile. Oder ich kann nicht von zu Hause arbeiten, dann ist mir egal, wie viele Tage ich das nicht kann. Na, also aber hey. Ja, und der Seehörster blökt halt rum so, ja, aber wir haben doch nur 1% Nazis, die da verurteilt wurden. Und bei wie viel Prozent hat man mal hingeguckt? Ja, den 1%. Also 100% derer, die mit Vorwürfen konfrontiert wurden, waren auch Nazis. Oder was? Na, aber auf gar keinen Fall darf es dann eine statistische Untersuchung geben, um herauszufinden, wie viele Nazis wir denn eigentlich in den Terrorbehörden haben. Ja, ich weiß auch nicht. Na, und jetzt hier eben die absurden Corona-Zahlen, die diese Woche halt absurd abgehoben sind. Also ja, schön geht anders. So, ach, wisst ihr was? 28 Minuten. Kommen wir in der Musik- und Hinterecke an. In der Musikecke hätten wir hier PS 22 von 2018 mit dem 25. und ich meine auch letzten Video aus dem Jahr. Mile Deep Hollow, 3 Minuten 13. Gefolgt ist das Ganze dann vom schönen Morgen von 28. September, wo sich der Küppersbusch zu Feierregeln in 3 Minuten 44 ins Benehmen setzte. Ja, gut, in dieser Woche war das jetzt tatsächlich auch nochmal ein akutes Thema. So, weil ne, die Frage, wo infizieren sich die Leute denn? Naja, irgendwo im Privaten. Und warum wollt ihr dann Gastronomie einschränken, wenn das gar keine Infektionen verbreitet? Na, also, ja. Auf die Wissenschaft hören tut man mal wieder nicht politisch. Aber hey. So, und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nächstes Jahr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das als tweet@compot oder mail@compiblog@gmail.com tun. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Yeah. Partys, Hochzeitsfeiern, Beerdigungen im Gottesdienst. Die Menschen steckten sich derzeit hauptsächlich im privaten Umfeld mit Corona an. Das sagt der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler. Momentan dürfen sich in Brandenburg zum Beispiel höchstens 75 Menschen bei einer Privatfeier versammeln. In Berlin bis zu 750 Menschen, aber nur mit Hygienekonzept. Angesichts der steigenden Infektionszahlen wachsen auch die Forderungen nach einem klaren Signal gegen Partys. Der Städte- und Gemeindebund zum Beispiel fordert eine bundeseinheitliche Begrenzung auf maximal 50 Personen bei privaten Feiern. Das könnte morgen ein Thema werden, denn dann ist der nächste Bund-Länder-Gipfel zum Thema Corona geplant.
Eins ist klar, der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Guten Morgen, Herr Küppersbusch.
Guten Morgen.
Hallo. Morgen. Bundesweit einheitliche Regelung für private Feiern in Corona-Zeiten. Ist das aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Lösung oder birgt das politischen Sprengstoff?
Ja, ich glaube, da kann man zwei Rechtsgüter gegeneinander abwägen. Das eine ist, sind die Grundrechte, ne? Ich möchte so feiern, wie ich will, denn alles, was wir jetzt besprechen, gilt ja auch für andere Themenfelder wie die Maskenpflicht, die öffentlichen Veranstaltungen, das Vorgehen in Schulen und Kitas, die Kontaktbeschränkung oder eben auch sehr wichtig, wie geht man mit Demonstrationen um? Und da gibt es überall unterschiedliche Regelungen und überall machen sich im Grunde die Witze von alleine, ne? Wenn in Berlin und Brandenburg gibt es keine Kontaktbeschränkungen, in Hamburg oder Bayern dürfen sich nur mit 10 Leuten treffen. Öffentliche Veranstaltungen in Berlin bis zu 5.000, aber in Thüringen sagt man maximal 250. Und so ist da also die Tür sehr weit offen, um zu sagen, ja, diese Regelungen, die sind ja absurd unterschiedlich. Da muss man ja an jedem Poller wieder neue Gesetze einhalten. Bußgelder von 50 Euro oder gar keins in Sachsen, bis zu 10.000 in Niedersachsen. Also da macht sich die Politik offenbar angreifbar, weil es keine einheitlichen Regelungen gibt. In der Sekunde, in der wir einheitliche Regelungen hätten, sagt man, ja, jetzt werden ja bundesweit die Grundrechte eingeschränkt. Und das sind diese beiden Rechtsgüter, die untereinander abgewogen werden gerade.
Jetzt sind ja Versuche, sich auf gemeinsame Regeln im Bund zu verständigen, zuletzt auch schon Ende August gescheitert. Soll man es dann eigentlich lassen mit diesen Bund-Länder-Gipfeln?
Nee, ich glaube, dass es wirklich bei einigen Punkten Sinn macht zu sagen, also ob ich jetzt die Maske trage und damit Rücksicht auf die Umwelt nehme oder ein bisschen auch auf mich selber oder nicht, das kann ich nicht also da sehe ich keinen Unterschied im Dorf oder in der Großstadt, in der Fläche, im Norden oder im Süden. Und bei allen anderen Themen würde ich dafür plädieren, erwachsen zu sein und zu sagen, na ja, wenn wir Gegenden, wo ein niedriges Infektionsgeschehen ist, bei aller Behutsamkeit und Vorsicht, mit der man die Statistiken anfassen und beurteilen muss, wenn wir solche Gegenden haben, dann um Gottes Willen, die Grundrechte sind wichtiger. Genauso wie Menschen es leider ertragen müssen, wenn in ihrer Gegend Unverantwortliche sind, die ordentlich rumspreaden, dass dann eben Rechte eingeschränkt werden. Wir werden im Ausland, zum Beispiel in Frankreich, für diesen Föderalismus beneidet. Da sagen die Leute, Paris, das ist eine Großstadt und die schreiben diesem riesigen Land alles vor. Schaut nach Deutschland, die können das so passgenau customized machen mit ihren Regeln. Also ich bin da eher bei Olaf Scholz, haben wir eben in den Nachrichten auch gehabt, der sagt, keine bundeseinheitliche Regelung so weit wie möglich, weil jedes Dorf, das bessere Bedingungen hat, auch mehr Rechte einräumen kann. Und damit kann man zumindest denen, die stänkern wollen und die das Ganze nur betrachten, um einen Grund zum Nörgeln zu finden, ein bisschen das Maul stopfen, indem man sagt, wir kommen euch so weit wie möglich entgegen, aber eben nur so weit wie möglich und da, wo es möglich ist.
Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.